Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. In der letzten Episode gab ich euch einen Einblick in die Situation der Arbeiter und Arbeiterinnen in England im 19. Jahrhundert, also zu Beginn der industriellen Revolution, wie sie von Friedrich Engels beschrieben wurde. In dieser Episode erzähle ich euch von den Arbeits- und Lebensbedingungen der Wiener Ziegelarbeiter zu eben jener Zeit. Es ist deshalb spannend, weil es nicht nur zeigt, wie weit Menschen zu gehen bereit sind, die nichts als die Steigerung ihres Profits im Kopf haben, aber auch, was Solidarität bewirken kann. Aber zunächst einmal zur Geschichte. Am Wiener Berg im Süden Wiens gab es bereits eine lange Tradition der Ziegelwerke. Durch die Ablagerungen eines Meeres im Jungtertiär, also vor ca. 15 Millionen Jahren, war das Wiener Becken reich an Ton, der das Rohmaterial für den gebrannten Ziegel darstellt. Die reichen Lehmvorkommen wurden schon in römischer Zeit zur Ziegelgewinnung genutzt. Die Ziegelerzeugung war von großer Bedeutung für Wien, da andere natürliche Bausteine in der Umgebung fehlten. So ließ Kaiserin Maria Theresia bereits im Jahre 1775 am Wiener Berg die erste staatliche Ziegelei errichten. 1820 erwarb Alois Miesbach neben anderen Ziegeleien auch jene am Wiener Berg. Alois Miesbach stammte aus Mähren, das damals zu Österreich gehörte. Außerdem erwarb er 1826 die Herrschaft Inzersdorf am Wiener Berg, womit er in den Besitz reicher Tonvorkommen kam, die sich als solide Grundlage für den weiteren Aufschwung des Baustoffunternehmens erwies. Dieser Aufschwung hatte zwei weitere Ursachen. Einerseits den Mangel an natürlichen Bausteinen, wie bereits erwähnt, und andererseits den massiven Zuzug aus allen Teilen des Kaiserreiches in die Haupt- und Residenzstadt. Dem folgte ein Bauboom. Alois Miesbach verfügte 1855 über 9 große Ziegelwerke mit 4.700 Beschäftigten und 30 Kohlebergwerke mit über 2.300 Bergleuten. Damit war er der größte Ziegelhersteller des Kontinents. Er war auch der erste, der seine Ziegeleien auf Kohlefeuerung umstellte. Deshalb der Erwerb der Kohlebergwerke. Zusätzlich wurde er auch Transportunternehmer, da er interessiert daran war, die Kohle möglichst kostengünstig in die Ziegeleien zu verbringen. Darüber hinaus tat er sich durch Innovationen hervor. So entwickelte er 1835 die Ziegelstreichmaschine. Durch besondere Ziegelprodukte wie Dekorations- oder Verkleidungsziegel übte er und sein Neffe Drasche Einfluss auf die Wiener Architektur der Ringstraßenepoche aus. Also alles in allem ein auf Expansion, aber auch Innovation setzender Unternehmer. Nun zu seiner Art der Unternehmensführung. Diese war die eines Patriarchen alten Stils, also paternalistisch. Er fühlte sich für seine Arbeiter verantwortlich. Seine Arbeiter rekrutierte er vor allem aus Böhmen und Mähren. Daher stammt der berühmte Ausdruck, zumindest in Wien berühmt, des Ziegelbähm. Er errichtete Wohngebäude für die Arbeiter und deren Familien auf dem Gelände der Wienerberger Ziegeleien. Außerdem gab es soziale Einrichtungen wie ein Krankenhaus oder eine, unter Anführungszeichen, Kinderbewahrungsanstalt. Was sich heutzutage eher schräg anhört, war damals wirklich innovativ. Festgehalten sei, dass Alois Miesbach seine Arbeiter angemessen bezahlte, ihnen Unterkunft bot, die den Namen verdiente und soziale Einrichtungen vorhanden waren. Die Ziegelfabriken waren abgeschlossene Welten. Es gab praktisch kein Leben außerhalb der Fabrik. Geburt, Kindergarten, Schule, Krankenhaus und Tod. Alles wurde im Betrieb organisiert. Es soll Kinder gegeben haben, die nichts anderes als die Ziegelei kannten. Es war jetzt kein Paradies, denn wie man es auch immer sehen mag, er blieb trotzdem Kapitalist. Aber die Arbeiter führten ein menschenwürdiges Leben. Nach dem Tod von Alois Miesbach wurde das Unternehmen von seinem Neffen Heinrich Drasch übernommen. Dieser stellte in den Jahren nach der Übernahme der Fabriken von herkömmlichen Schachtöfen auf Ringöfen um. 1869 brachte er das Unternehmen an die Börse. Damit endete die Ära des inhabergeführten Unternehmens mit paternalistischer Note und patriarchaler Führung und wandelte sich in eine des räuberischen, dividendenheischenden Stils. Dazu möchte ich eine historische Originalberichterstattung zu Wort kommen lassen, nämlich die von Dr. Viktor Adler. Dieser lebte von 1852 bis 1918, war Arzt, Journalist und Politiker und Mitbegründer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Er behandelte mittellose Menschen gratis und kann als einer der ersten Investigativjournalisten bezeichnet werden. Als solcher besuchte er im Jahr 1888 die Ziegelwerke am Widerberg und berichtet über seine Recherchen in der Gleichheit, einer sozialdemokratischen Wochenzeitung, die zwischen 1886 und 1889 erschien. Kurz noch eine Bemerkung zu dieser Zeitung. In der kurzen Zeit ihres Bestehens wurde die Zeitung 45 Mal beschlagnahmt und zahlreiche Artikel wurden zensuriert. Viktor Adler und sein leitender Redakteur Ludwig Brettschneider wurden wegen Anarchismus angezeigt. Adler selbst zu 4 Monaten Kerker verurteilt. 1889 wurde die Zeitung verboten. Wir schauen uns jetzt das an, was Viktor Adler am 1. Dezember 1888 in der Gleichheit veröffentlichte, und zwar unter dem Titel »Die Lage der Ziegelarbeiter«. Er beginnt mit der Höhe der Dividende, die bezahlt wurde, und zwar für eine Aktie zum Kaufpreis von 120 Gulden erhielt man 14 Gulden, also 11,7% Rendite, was nicht gerade wenig ist. Bei 35.000 ausgegebenen Aktien bedeutet das eine Summe von 490.000 Gulden. Viktor Adler merkt an, dass der Reingewinn, der hier zur Auszahlung kommt, durch das Zitat »harmonische Zusammenwirken von Kapital und Arbeit« zustande kommt. Zitat: »Die Tätigkeit des Kapitals haben wir geschildert. Es hat sich die Mühe genommen, die Coupons abzuschneiden und für diese schwere Arbeit je 14 Gulden einzukassieren.« Zitat Ende. Er nennt das Kapital Entbehrungslohn und klärt auch gleich darüber auf, was das sein soll. Das Kapital bildet sich nämlich aus jenem Lohn, den die Arbeiter entbehren. Wie leben die Arbeiter dieser reichen, dividendenfreudigen Aktiengesellschaft? Eines der perfidesten Systeme hat sich darin etabliert. Die Ziegelschläger verdienen 6 bis 7 Gulden wöchentlich. Die Aktienereigner erhalten 14 Gulden für eine Aktie fürs Nichtstun im Vergleich. Aber es kommt noch besser, denn im Winter sinkt der Lohn auf 4 Gulden und 20 Kreuzer. Und wäre dieser Hungerlohn nicht schon schlimm genug, so wird er noch nicht einmal ausgezahlt, also zumindest nicht in Geld. Die Arbeiter erhielten 2 bis 3 Mal täglich eine Auszahlung in sogenannten Blech, also einer Art von interner Währung, die nur in bestimmten Geschäften als Zahlungsmittel anerkannt wurden. Diese jedoch waren am Betriebsgelände angesiedelt und deren Preise waren mindestens ein Drittel höher als in Geschäften außerhalb der Werke und die Qualität die schlechteste. So sagte ein Wirt zu einem Arbeiter, der sich beklagte. Zitat: »Und wenn ich in die Schüssel scheiße, müsst ihr es auch fressen.« Zitat Ende. Und es stimmte. Der Kapitalist nahm also den Arbeitern das wenige Geld, das er ihnen gab, gleich wieder ab. Und wer das Blech nicht nahm, wurde sofort entlassen. So wurde auch sichergestellt, dass die Arbeiter das Werksgelände nicht verließen. Kaufen dürften die Arbeiter nicht auswärts, aber betteln war erlaubt. Sie laufen zur Konservenfabrik in Inzersdorf, so wird erzählt, die gegen Abend umlagert ist von Arbeitern, die um Gulaschsaft bitten. Und wer sich freimachen kann, läuft 1,5 Stunden nach Neudorf zum Scharfrichter von Wien, der täglich 80 Portionen Suppe und Gemüse nebst einigen Brocken Fleisch austeilt. Man kann also sagen, dass beim Henker mehr Mitleid ist als bei der Aktiengesellschaft und der von ihnen besoldeten Antreibern. Schlafen mussten sie auch im Werk. Es gab elende Arbeitshäuser, wo in jedem Raum je 3 bis 10 Familien, Frauen, Männer und Kinder, quer durcheinander schliefen, wofür sie auch noch Miete zahlten. So meldete der Gewerbeinspektor 1884 einen Mietzins von 56 bis 96 Gulden. Noch schlechter als den Verheirateten ging es allerdings den ledigen Arbeitern, die in eigenen Schlafräumen nächtigten, und zwar handelte es sich um einen nicht mehr benützten Ringofen, eine alte Baracke. In einem einzigen Raum wurden bis zu 70 Personen untergebracht. Holzpritschen, elendes, altes Stroh, darauf Körper an Körper, geschlichtet ohne Betttuch oder Decke. Alte Fetzen dienen als Unterlage, schmutzige Kleider als Decke. Manche zogen das Hemd aus, um es zu schonen, und lagen nackt da, mit Wanzen und Läusen als Bettgenossen. Reinigen der Kleider war nicht möglich. So ein Raum war 10 Meter lang, 8 Meter breit und höchstens 2,2 Meter hoch. In einem dieser Schlafsäle, in dem 50 Menschen schliefen, lag in einer Ecke ein Ehepaar. Die Frau hatte vor 2 Wochen in diesem Raum, in Gegenwart von 50 halbnackten, schmutzigen Männern, im stinkenden Dunst entbunden. Diese Schlafsäle waren eine neue Errungenschaft. Davor hatten alle ledigen Arbeiter auf und in dem Ringofen genächtigt. Schliefen sie im Heizraum, so war die Hitze unerträglich. Schliefen sie oben, so überwehte sie kalte Nachtluft, während sie von unten halb gebraten wurden, von den heißen Abzügen des Feuers. Am Wienerberg blieb eine Männerpartie bei diesen Schlafstätten ebenso wie der größte Teil am Laherberg und anderen Werken. Auskleiden war unmöglich. Den Kopf auf einen Haufen Kohlen mit dem schmutzigen Rock notdürftig zugedeckt, so schliefen sie. Wer sich Bretter oder Ziegel als Kopfpolster nahm, lief Gefahr, geprügelt zu werden. Wurde er denn erwischt? Und doch gab es Menschen, die die dort Hausenden noch beneideten. Und das waren die Obdachlosen, die sich die Ringöfen als Zuflucht suchten, worauf sie gewaltsam vertrieben wurden. Wurden sie erwischt? Zitat: Da kommt die Streifung. Gendarmen, die Partieführer, Wächter mit Stöcken und Hunden kommen, revidieren. Wehe dem Unglücklichen, der dies Obdach benützt hat, ohne durch Frondienst für die Gesellschaft dafür bezahlt zu haben. Dreimal wehe dem Arbeiter, der entlassen wurde und sich noch dort findet. Unter grausamen Prügeln, Peitschenhieben und Beschimpfungen werden sie hinausgetrieben. Zitat Ende. Die Arbeiter waren nicht einfach nur Lohnabhängige, sondern sie waren gänzlich im Eigentum des Kapitalisten. Sie mussten ihnen ihr Geld für miese Ware und teure Unterkunft abliefern. Außerdem verdienten die Fabriksherren an den Wirten, die ihnen einen Pachtzins zu zahlen hatten. Es handelte sich um eine gut geschmierte Ausbeutungsmaschinerie, die jeden leben ließ, außer den Arbeitern. Dieses Blech- oder Tragsystem war verboten, eigentlich. Trotzdem wurde lange nichts dagegen unternommen, nämlich bis Viktor Adler diese Machenschaften an das Licht der Öffentlichkeit zerrte. Über die Gewerbebehörden und Gewerbeinspektoren schwiegen. Nachdem jener Artikel in der Gleichheit am 1. Dezember 1888 erschienen war, wurden die Arbeitsbedingungen verbessert. Aber es geschah noch mehr. Es gab strenge Nachforschungen nach den Arbeitern, die die Gleichheit verteilt hatten oder sogar besaßen. Zwei Arbeiter wurden geholt, verhaftet, angeklagt und zu Geldstrafen verurteilt. Außerdem wurde die Losung ausgegeben: Wer die Zeitung liest oder an Versammlungen teilnimmt, wird sofort entlassen. Das stelle man sich vor, es wird nicht gegen die vorgegangen, die diese Missstände verüben, sondern die, die sie aufdecken. Viktor Adler wurde ebenfalls angeklagt und musste 30 Gulden Geldstrafe bezahlen. Die Direktoren, Verwaltungsräte und Werkleiter mussten wegen des verbotenen Tragsystems nicht vor Gericht. Man kann also sagen, wenn ein Kapitalist gegen das Gesetz verstößt, dann wird er still und heimlich geduldet. Wenn es aber jemand aufdeckt, dass dieser etwas Ungesetzliches tut, wird nicht der, der Unrecht tut, bestraft, sondern der, der es aufdeckt. Daran hat sich bis heute nichts geändert, weil es ein immanentes Merkmal des Kapitalismus ist, diejenigen zu belohnen, die andere ausbeuten, solange sie reich sind, und diejenigen bestraft und aburteilt, die sich gegen diese Ausbeutung wehren. Denn wer arm ist, sich keinen Anwalt leisten kann, keine Lobby hat, kann leicht auch noch mehr geprügelt werden. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Dennoch kam es zu Verbesserungen durch die Arbeit von Viktor Adler. Nun fühlte sich das Gewerbeinspektorat doch bemüßigt, die Wiener Ziegelwerke genauer unter die Lupe zu nehmen. Bald wurde Geld statt Blech ausbezahlt, was aber nichts daran änderte, dass die Arbeiter das Geländer nicht verlassen durften. Auf der anderen Seite begannen sich die Ziegelarbeiter zu organisieren, in Wien, Böhmen, Mähren und Galizien, sodass es im April 1895 zum Streik kam, bei dem 10.000 Arbeiter in 30 Ziegeleien streikten, was dazu führte, dass die Ziegel nicht verladen und somit auch nicht ausgeliefert wurden. Die Gewerkschaften organisierten Solidaritätskampagnen. Gasthäuser gaben kostenloses Essen an Streikende aus. Nach 8 Streiktagen kam es zu einer Einigung. Lohnerhöhung um durchschnittlich 15%, Einhaltung des 11-Stunden-Tages, der Sonntagsruhe und ein gerechtes Prämiensystem. Der eigentliche Erfolg wurde darin gesehen, dass Staat und Firmenleitung mit Gewerkschaftern und Vertretern der Ziegelarbeiter verhandelten. Warum kam es zu den Änderungen? Aufgrund der mutigen Aufdeckungen von Viktor Adler und der massiven Kritik und des Einstehens der Arbeiter in Folge füreinander, die ihre Stärke entdeckten. Viktor Adler ging dafür sogar ins Gefängnis. Es zeigt eines: jeder noch so kleine Fortschritt muss hart erkämpft werden. Diese Fortschritte geschehen nicht, weil Kapitalisten plötzlich menschenfreundlich werden, auch wenn dies gerne so dargestellt wird. Natürlich, die Verhältnisse sehen heute ganz anders aus. Allerdings nicht überall. Man braucht gar nicht so weit zu schauen, um ähnliche Lebens- und Arbeitsbedingungen vorzufinden. Übrigens nur bis Deutschland eigentlich, zu den Schlachthöfen eines gewissen Clemens Tönnies, aber das nur nebenbei. Aber es stört uns nicht weiter, weil wir davon profitieren. Aber selbst die bereits errungenen Verbesserungen können jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Es ist nicht so, dass es immer vorwärts geht und die bereits errungenen Siege unantastbar sind. So wurde erst vor kurzem wieder in Österreich der 12-Stunden-Tag eingeführt und die Sozialleistungen wackeln massiv. Was fehlt, ist die Solidarität zwischen allen, die vom Kapitalismus unterdrückt werden. Das Bewusstsein, dass weder die Arbeitslosen noch die Immigranten die Gegner sind, sondern das Kapital. Gemeinsam sind wir stark und können was verändern. Die Geschichte von den Wiener Ziegelwerken zeigt, was möglich ist, wenn man miteinander kämpft und sich nicht spalten lässt. Deshalb müssen wir kämpfen für ein leistbares Leben und eine Gesellschaft, in der es kein Privateigentum an Produktionsmitteln mehr gibt. Eine Demokratie, die diesen Namen verdient. Mit einem Wort, eine Welt voller Love, Peace and Tofu.